In der Hütte brannte der Kamin. Das knisternde Holz spendete angenehme Wärme. Draußen regnete es noch immer. John McCarthy und Charles Clearwater hatten mit Nyrene Matobish schon während der Abwesenheit des Ehepaares Filcher beschlossen, auf jeden Fall die Nacht hier zu verbringen, um zu erfahren, was an den angeblichen Schauergeschichten wirklich dran war. Sie machten die Räumlichkeiten so weit zurecht, dass man dort einigermaßen in Wärme und Trockenheit ruhen konnte. McCarthy sollte gleich in dem großen Raum vorn übernachten, Nyrene in dem kleinen Zimmer links dahinter, wo eine alte, aber recht einladende Couch stand. Charles Clearwater hatte sich eine Kammer unter dem Dach zurechtgemacht. Einen Mangel an Wolldecken gab es nicht. Viele kleinere, gut erhaltene Gegenstände waren abgedeckt. Man brauchte die Decken nur abzunehmen. Die Filchers waren ebenfalls im Dachgeschoss untergebracht. Dort gab es ein komplett eingerichtetes, mit Schnörkeln versehenes Schlafzimmer aus dem frühen 18. Jahrhundert. Nyrene konnte es nicht unterlassen, wieder in den Bienenkorb-ähnlichen Steinbau zu gehen und sich in der Einsiedlerklause umzusehen. Mit einer Kerze in der Hand leuchtete sie die dunklen Ecken ab, als suche sie etwas Bestimmtes. Sie stand gedankenverloren vor der Nische, vor der einst ein schwerer Vorhang gehangen hatte. Der Stoff war im Laufe eines halben Jahrtausends zu Staub geworden. In der Nische gab es eine Kochstelle, mehrere Gefäße und Küchengeräte. Am Ende des kleinen, runden Zimmers stand ein wuchtiger, klobiger Schrank. Nyrene fuhr zusammen. Etwas berührte sie. Sie wirbelte herum. Charles Clearwater stand vor ihr.
Hauen Sie uns nicht übers Ohr, Miss. Sie schleichen rum, als kennen Sie sich hier aus.
Sie werden es nicht glauben, aber irgendwie kommt es mir tatsächlich vor, als sei ich schon einmal hier gewesen.
Der Abend kam. Es wurde rasch dunkel. Am bewölkten Himmel stand kein Stern. Etwas wie Gemütlichkeit kam in dem alten kleinen Haus auf. In dem großen Aufenthaltsraum, den John McCarthy als kombiniertes Büroschlafzimmer zurechtgemacht hatte, traf man sich vor dem Zubettgehen. Gemeinsam hatte man das alte Haus von Tabor und die uralte Einsiedlerklause von Cunha McGolligosh durchsucht, in der Erwartung, auf einen wichtigen Hinweis zu stoßen. Aber den gab es nicht. Über seinen Brief hinaus hatte Lawrence Clearwater es nicht für notwendig gehalten, weitere Angaben zu machen. Feuer brannte im Kamin. Es war warm und anheimelnd. Das nasse, raue Wetter spürte man hier drinnen nicht. Die Hütte lag geschützt zwischen den Hügeln und der Wind pfiff über sie hinweg. Charles Clearwater hatte sich bei Einbruch der Dunkelheit noch einmal aufgemacht und im Dorfwirtshaus etwas zu essen und zu trinken besorgt. Nur ungern hatte der Wirt ihn bedient. Nach und nach löste sich die kleine Gruppe auf. Jeannie und Brian Filcher stiegen die knarrenden Treppen zum Schlafzimmer hinauf. Nyrene brach ein wenig später auf. Ihre Tür klappte ins Schloss. Charles Clearwater leerte seine Bierflasche, nickte John McCarthy zu und erhob sich.
Ich hau mich aufs Ohr. Wer weiß, wie lange die Nachtruhe dauert.
Wie meinen Sie das?
Noch eine knappe Stunde bis Mitternacht. Wenn man die klassischen Gespenstergeschichten berücksichtigt, dann geht es um diese Zeit doch meistens los. Vielleicht taucht mein alter Herr persönlich auf und zeigt uns den verborgenen Schatz. Ich weiß gar nicht, weshalb ich den Unfug eigentlich mitmache. Eine Nacht im Hexenhaus, das ist doch Unsinn, hier herumzusitzen. Worauf warten wir eigentlich, McCarthy?
Ach, wenn ich das wüsste, Mr. Clearwater, wäre ich dann hier? Das Ganze ist so ungewöhnlich und so absurd, dass man es schon als lächerlich bezeichnen kann.
Warum bleiben wir denn hier?
Jeder erwartet und erhofft sich etwas. 1 Million Pfund sind kein Pappenstiel. Und wenn das mit dem Aztekengold stimmt, kann es doch sehr gut möglich sein. Die Hoffnung, dass etwas sein könnte, hält uns hier fest.
Und dann kommt noch das Gequatsche von dem Wirt dazu, der sich alle Mühe gegeben hat, uns zu bewegen, nicht hierher zu gehen. Vielleicht hat mein Vater ihn bestochen. Es gibt ja genügend Hinweise, dass er des Öfteren hier gewesen ist. Zum Beispiel der Brief, der an die Tür geheftet war. Jedenfalls sind wir alle neugierig geworden und unterwerfen uns den Vorstellungen und Wünschen eines Verrückten.
Lachend stieg er die Treppe empor. McCarthy blieb nachdenklich zurück. Er starrte vor sich hin, versuchte die Dinge, die sich seit Lawrence Clearwaters Tod ereignet hatten, logisch zu ordnen und einen Sinn in ihnen zu erkennen. Der Verstorbene musste sich etwas dabei gedacht haben, dass er alle Erben und ihn hier ins Haus bat.